an den Moment, als ihr ganz frisch im Glauben wart. Ihr wart voll Feuer und Leidenschaft und wolltet eigentlich jede Zeit mit Gott verbringen. Ihr wolltet allen erzählen, wie Gott ist, wer Gott ist, wie wunderbar er ist. Oder vielleicht erinnert ihr euch auch an ein Camp, ein Seminar, wo ihr wart und in euch hat dieses Feuer angefangen zu brennen, diese Leidenschaft. Und ihr wolltet nur noch hinausgehen und allen davon erzählen. Und dann kommt ihr zurück in den Alltag und irgendwie ist alles ein bisschen schwieriger. Plötzlich erlebt ihr Gott nicht mehr so, ihr hört ihn nicht mehr so und dann seid ihr irgendwie enttäuscht. Und ihr denkt euch, hä? In den Apostelgeschichten, da lesen wir von Wundern, da lesen wir von Bekehrungen und bei mir gibt's das nicht. Bei mir ist irgendwie Stille, alles ist ruhig. Was nützt diese Zeit? Was nützt die Zeit, wenn irgendwie nichts los ist? Und wie gesagt, wir sind gerade in der Apostelgeschichte und es ist mittlerweile, ich glaube, es sind 3 Monate her, als sogar ich die letzte Predigt zur Apostelgeschichte gemacht habe. Darum werden wir kurz nochmals zurückgehen, wo wir uns eigentlich befinden. Und zwar haben wir in den letzten 18 Versen von einem Tag gelesen. Und an diesem Tag waren wir in Ephesus. Und in Ephesus, da ging die Post ab. Die Schmiede und Handwerker, die hatten nicht Freude daran, dass der Christentum verbreitet wurde, weil sie jetzt plötzlich nicht mehr diese Artemis-Tempelchen verkaufen konnten. Und da war Paulus sehr herausgefordert und musste bestimmt täglich daran denken, dass er von Gott abhängig ist. Und jetzt folgen 6 Verse. Und in diesen 6 Versen vergeht nicht ein Tag, nein, etwa 5 Monate. Und es ist nicht so, dass da steht, es geschahen Wunder, es geschahen Bekehrungen, sondern es geschah eigentlich nichts Großartiges. Und anscheinend auch nichts, das erzählenswert gewesen wäre, weil es sind nur 6 Verse. Und in diesen reist Paulus vor allem herum. Aber was macht er mit dieser Zeit? Was bringen uns diese 6 Verse? Und ich möchte einfach mal hinschauen, was steht denn da? Und vielleicht ist diese Zeit, die Paulus da lebt, in der Paulus da lebt, diese 5 Monate, gar nicht so nutzlos, wie es vielleicht scheint. Und zwar im 1. Vers, da lesen wir nach dem Tumult, als dieser sich gelegt hat, da nahm Paulus seine Jünger zu sich und er ermahnte sie, bevor er dann wegging und seine Reise fortführte. Und das mit dem Ermahnen, das ist ja so eine Sache. In mir kommt immer dieser Mann in den Kopf, der sagt, du hast was falsch gemacht, das musst du anders machen. Das ist so die Ermahnung, die in meinem Kopf so ganz tief drin sitzt. Und ich bin froh, dass in der Bibel das Wort ermahnen ein bisschen mehr bedeutet, als nur zurechtweisen. Und zwar kann es auch ermutigen oder zu was drängen, bitten, eine Einladung aussprechen, bedeuten. Und an dieser Stelle, finde ich, macht es gar keinen Sinn, dass Paulus zu den Jüngern sagt, ihr solltet euch jetzt also bitte mal richtig verhalten. Hey, die haben gerade voll den Stress gehabt, wahrscheinlich die Spannung, die hat sich noch nicht gelegt. Und Paulus hat bestimmt nicht mit dem Zeigefinger herumgewedelt und gesagt, was sie alles richtig tun müssen. Darum liebe ich es, wie es andere Übersetzungen machen. Die schreiben da, an der Stelle, wo die Elberfelder jetzt ermahnen hat, schreiben die, er sprach ihnen Mut zu. Und ich denke, das ist das, was Paulus gemacht hat in dem Moment. Er ist zu den Jüngern hin oder die Jünger zu ihm und hat ihnen Mut zugesprochen für die Situation, hat ihnen gesagt, hey, es ist nicht hoffnungslos und sinnlos, durch was ihr geht, sondern er sprach ihnen Mut zu, weiterzumachen. Er ermutigte sie dazu oder ermahnte sie dazu, so zu leben, dass sie Gott nachfolgen, dass sie mit Gott unterwegs sind. Aber das mit diesem positiven Aspekt. Also ermahnen ist die Ermutigung dazu, das Richtige zu tun, beziehungsweise Gott nachzufolgen. Das macht Paulus an dieser Stelle. Und auch später sehen wir, er war nicht alleine unterwegs. Mit ihm waren etwa 7 Personen. Vielleicht nicht alle zur selben Zeit oder vielleicht kamen nach und nach Leute dazu. Das wissen wir nicht genau, aber es steht geschrieben, dass er mit 7 Personen unterwegs ist. Darunter auch Timotheus. Aber auch Leute wie Sopater und Secundus, von denen wir in der Bibel nie was hören, außer an dieser Stelle. Wir wissen nicht, wer sie sind und Paulus war mit ihnen unterwegs. Und ich glaube, wir wissen nicht, wer sie sind, nicht weil sie schlechte Jünger waren und Timotheus, der eine Gemeinde leitete, einfach der Knaller war. Nein, ich glaube, sie hatten eine andere Position, die vielleicht nicht so exponiert war, dass wir gerade noch einen Brief davon in den Bibeln haben, wo Paulus an den Gemeindeleiter Timotheus schreibt. Und diese Zeit, die er in sie investiert hat, war nicht nutzlos. Und auf dieser Reise kommt er an verschiedenen Gemeinden vorbei. Da wären die Thessalonicher zu erwähnen, die Philipper oder die Korinther und Beröa. Er geht auf diese Reise zu den Gemeinden und ermutigt sie. Es steht auch wieder ermahnen, aber ich würde eher sagen, er ermutigt sie, im Glauben vorwärts zu gehen. Also Paulus war mit Menschen unterwegs. Wenn mal nicht so viel los war, war er trotzdem immer noch mit Menschen unterwegs und war Mentor für andere. Sogar auch in Apostelgeschichte 17, Adi hat es heute auch schon gesagt, da war Paulus allein, er ging voraus, aber er bleibt dann nicht einfach in der Stadt und tümpelt vor sich hin, sondern er geht zu den Menschen. Er ist auch da mit Menschen, mit Nichtchristen, mit Juden unterwegs und erzählt ihnen von Jesus. Paulus braucht also diese Zeit, wo es gerade nicht Schlag auf Schlag geht und man jederzeit fürchten muss, dass man irgendwie von anderen verfolgt wird. Er braucht diese Zeit, um Leute Gott näher zu bringen. Aber auch das war wahrscheinlich nicht immer der Fall. Während diesen 5 Monaten war er 70 Tage unterwegs. Das sind einfach Reisetage. Davon sind 5 Tage auf einem Schiff gewesen. Ja, was macht man auf so einem Schiff? Vielleicht hat man irgendwann fertig geredet mit den Leuten, die mit einem unterwegs sind. Vielleicht hat man mal eine Zeit, wo es einfach ganz, ganz leise wird. Und ich denke, Paulus nutzte diese Zeit, um einerseits die Briefe zu schreiben, aber noch viel mehr, um ins Gebet zu gehen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum ich auf das komme. Paulus hat sich ja bekehrt. Er hat Jesus gesehen und hat dann sich dafür entschieden, ihm nachzufolgen. Und in den Evangelien lesen wir immer wieder, wie steht, und Jesus zog sich zurück. Er zog sich zurück, um zu beten. Und das war so eindrücklich, dass die Jünger sogar fragten, Jesus, wie betet man eigentlich richtig? Also diese Beziehung, die Jesus zu Gott hatte, zu seinem Vater, war so eindrücklich, dass die Jünger irgendwie erkannt hatten, da ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Und da geschieht was, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Gebet, wir brauchen diese Zeit mit Gott. Das heißt, wenn jemand wie Markus im Thronsaal, also wir hatten Gebetswoche und dann hatten wir so einen Thronsaal und Markus lag einmal einfach da vor diesem Thron hin und ist eingeschlafen. Und in dieser Zeit hat er vielleicht sogar, oder ich würde sogar sagen, er hat Reich Gottes gebaut. Das mag ein bisschen komisch klingen, aber ich werde euch das gleich anhand eines kleinen Beispiels zeigen. Und ich bitte meinen Bauherrn nach vorne. Genau, du darfst dich da hinsetzen. Und zwar ist es so, wie beim Bau eines Hauses. Da geschieht einiges, bevor überhaupt das Haus entsteht. Und hier haben wir den Bauherrn, der hat irgendeine Absicht. Das ist mein Zeugs. Das darfst du noch nicht sehen. Aber wir haben den Bauherrn und er hat ein Herz. Und dieser Bauherr, der will ein Waisenhaus bauen. Der liebt Kinder und hat ein Herz für die, die keine Eltern mehr haben. Also wendet er sich an mich und ich bin der Architekt. Der Bauherr wäre in diesem Bild übrigens Gott und ich bin einfach der Nachfolger von ihm. So, und dann müssen wir uns mal treffen, weil ich weiß ja noch gar nicht, was er will. Ich weiß, wo er was bauen möchte, das hat er mir schon gesagt. Und dann habe ich das Einzige, was ich da schon habe, ist so ein Plan. Den habe ich nicht selber gezeichnet, sondern da ist lediglich so die Karte drauf, wo das Haus dann hin soll. Da werden wir ein bisschen einen Orientierungspunkt haben, um zu reden. Aber ich habe noch keinen einzigen Strich gezeichnet und wir schauen drauf. Und wir sagen, hey, da wolltest du ja was bauen. Ist denn das ein Lagerhaus? Und wahrscheinlich sagt er dann nein. Und darum ist es gut, dass wir zusammensitzen. Denn wenn er mir jetzt nicht klar macht, was sein Anliegen ist und was er tun möchte, dann werde ich wahrscheinlich das falsche Haus bauen. Also sitzen wir zusammen und reden darüber. Und das ist wie das Gebet. Im Gebet sagt Gott mir, was er eigentlich machen möchte in meinem Leben. Und wo? Vielleicht ist es bei der Arbeit. Vielleicht bist du unglaublich gut im Social Media Posts machen und er möchte dich gebrauchen, um die gute Nachricht, dass wir von Gott angenommen sind, einfach über Social Media zu verbreiten. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und wir sitzen dann so zusammen, reden. Irgendwann habe ich vielleicht gecheckt, was sein Anliegen ist, was sein Herz ist, was er eigentlich tun möchte. Und dann packe ich da meine Sachen wieder zusammen. Und du musst noch bleiben. Ich gehe da ein bisschen was bearbeiten, habe plötzlich mal einen Entwurf und ich gehe wieder zu ihm hin und sage, hey, das habe ich mir gedacht. Das wäre doch noch cool für das, was du machen möchtest. Und dann stellt sich unter Umständen heraus, dass ich gewisse Dinge falsch verstanden habe und ich merke, aha, du wolltest da eigentlich noch einen Platz für einen Spielplatz. Ah, gut, dann müssen wir das ein bisschen umplanen. Und da sollten mehr Kinder reinpassen. Dann, ja, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Oder wir machen noch einen Stock höher. Wie auch immer. Und dann, irgendwann, wenn im besten Fall, habe ich verstanden als Architekt, was sein Anliegen ist. Und jetzt fängt der Bau eigentlich erst an. Bis hierher haben wir erst geplant, miteinander ausgetauscht, aber es ist noch kein Bagger auf diese Baustelle gefahren und hat mit dem Aushub begonnen und die Schaufel in den Dreck gesetzt. Danke dir. Und so war die Zeit nicht nutzlos, denn ohne diese Zeit hätte es gut sein können, dass ich ein Lagerhaus gebaut hätte. Und das hätte einfach nichts genützt. Das wäre nicht am Reich oder am Haus dieses Bauherrn gebaut. Und der Bauprozess, der beginnt viel, viel früher, als wir es draußen sehen. Der Bauprozess, der beginnt da, wo der Architekt und der Bauherr zusammensitzen und miteinander ins Gespräch kommen, was gebaut werden soll. Und darum denke ich, dass Paulus die Zeit, wo alles ruhig wurde, wo nicht so viel lief, dafür brauchte, dass er Gott näher kam, dass er sein Herz mit Gottes Herz abglich, damit er da baut am Reich Gottes, wo Gott am Wirken ist. Und jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, wie sieht denn das bei dir aus? Wann bist du vielleicht das letzte Mal mit unserem Bauherrn zusammengesessen, hast einfach mal Zeit mit ihm verbracht, damit du verstehst, was sein Anliegen für dein Umfeld ist, was sein Anliegen ist für deine Arbeitskollegen, für deine Schulkollegen, für deinen Umgang mit den Social Media. Weil wenn diese Dinge mit Gottes Herz gefüllt werden, dann entsteht was. Dann beginnt was zu entstehen, ein Gebäude, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Aber anfangen tut es bei dir in der Beziehung zu Gott. Und dann kann es euch so gehen, wie es vielleicht mir letztens ging. Und ihr bemerkt plötzlich, dass eine gewisse Zeit sehr wichtig war, obwohl ihr sie ein bisschen unterschätzt habt. Mir hat nämlich vor einiger Zeit ein alter Schulkollege aus meiner Lehrzeit geschrieben. Und dann stand da sowas wie, hey, ohne dich wäre die Lehrzeit einfach nicht so cool gewesen. Und ich habe 10 Jahre nichts mit ihm zu tun gehabt. Etwa 10. Ich glaube, es sind nicht ganz 10, aber ja. Und wer weiß, was jetzt entsteht. Jetzt, wo er mir plötzlich geschrieben hat, und er wusste immer, dass ich Christ bin, und ich durfte einen Unterschied in seinem Leben machen. Und jetzt treffen wir uns wahrscheinlich bald, und ich weiß nicht, was Gott tut, aber es wäre gut möglich, dass Gott mich damals schon gebraucht hat, wo ich gedacht habe, in meiner Jugendzeit, da kann mich Gott nicht so gut gebrauchen. Aber er hat es getan, einfach damit, dass ich jemandem die Liebe, die Gott für ihn hatte, oder ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was der Unterschied war, was ich für einen Unterschied gemacht habe, aber ich habe ihm anscheinend wohlgetan. Ich habe irgendwie einen Unterschied gemacht, der ihm gut tat. Und das war vielleicht schon Reich Gottes bauen, ohne dass ich es wusste. Und ich bin gespannt, was da passiert. Und es geht nicht darum, beim Reich Gottes bauen möglichst viele Bekehrungen zu haben, möglichst viele Dämonen auszutreiben, möglichst viele Heilungen zu sehen. Das gab es bei Paulus auch nicht andauernd. Sondern eigentlich geht es darum, dass du dein Herz bei Gott hast und da wirkst, wo er wirken möchte. Dass du sein Anliegen für diese Welt sichtbar machst und einen Unterschied machst. Und dann wird diese Zeit, in der nichts läuft, plötzlich ganz nützlich. Das heißt, nutze deine Zeit, die dir zur Verfügung steht, um Gottes Herz besser kennenzulernen, damit du an dem Ort wirkst, wo er was tun möchte.